Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Gemeinsames Leben möglich zu machen, Leben zu gestalten, Leben zu schützen. Das ist der Grund, warum Mose sich an das Volk Israel wendet. Er weiß, er wird nicht mit dem Volk in das Land Kanaan ziehen. Diesen Weg werden sie ohne ihn gehen müssen. Also blickt er noch einmal zurück in die Vergangenheit auf das, was geschehen ist in den letzten 40 Jahren Wüstenwanderung, legt das Gesetz Gottes vor ihnen aus und gibt ihnen sein Vermächtnis mit. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Inmitten der Rede von Mose steigen wir ein und hören ihm zu, was er dem Volk zu sagen hat. Und zwar in 5. Mose, Kapitel 19. Dort sind wir in der letzten Episode stehen geblieben und dort lesen wir weiter. 1. Mose, Kapitel 5. Mose, Kapitel 19 und dort ab Vers 1. Wenn der Herr dein Gott die Nationen ausrotten wird, deren Land der Herr dein Gott dir gibt und du sie vertreibst, und in ihren Städten und in ihren Häusern wohnst, dann sollst du dir drei Städte aussondern, mitten in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, es in Besitz zu nehmen. Du sollst dir den Weg dahin instand halten und das Gebiet deines Landes, das der Herr dein Gott dir als Erbteil geben wird, in drei Teile teilen. Und es soll dazu geschehen, dass jeder Totschläger dahin fliehen kann. Das aber ist die Sache mit dem Totschläger, der dahin flieht, damit er am Leben bleibt. Wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt und ihn nicht schon vorher hasste, etwa wer mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu schlagen, und seine Hand holt mit der Axt aus, um das Holz abzuhauen, und das Eisen fährt vom Stiel und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt, der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt, damit nicht der Bluträcher wutentbrannt dem Totschläger nachjagt und ihn einholt, weil der Weg zu lang ist und ihn totschlägt, obwohl ihn kein Urteil traf, weil er ihn nicht schon vorher hasste. Für uns jetzt als Leser, die wir das Jahrtausende später lesen, in einer anderen Kultur, in einer anderen Zeit, ist das Thema fremd. Wobei, wenn Sie mitgelesen haben, wenn Sie die Reise mitgegangen sind, wissen Sie, dass das Thema schon mal in 4. Mose aufgebracht wurde. Und zwar 4. Mose Kapitel 35, falls Sie noch mal nachlesen wollen. Jetzt befinden wir uns ja im Leseprozess oder in der Geschichte mit dem Volk Israel schon an einem Punkt, wo vieles in der Vergangenheit passiert ist und man manches Mal noch mal zurückgehen muss und sich erinnern muss. Ah, das wurde schon mal gesagt. Lass mich noch mal nachschauen. Ich will noch mal zurückgehen und lesen, nachlesen, nachsinnen darüber, was ist geschehen, warum ist es geschehen, was waren die Folgen und die Konsequenzen. So hier auch. Das Thema kam schon mal auf und Gott und auch Mose hatten dem Volk angeraten, eben diese sogenannten Zufluchtsstädte einzurichten. Städte, wohin Menschen, die jemanden unabsichtlich, aus Versehen, aufgrund eines tragischen Unfalls umgebracht haben, diese Person soll dorthin gehen, um dort zu bleiben, damit sie nicht von jemandem, der Blutrache will, offensichtlich etwas, was in der damaligen Zeit eine Realität war, dass Menschen sich gerecht haben, ohne zu warten oder ohne der Sache nachzugehen, haben sie die Person, die jemand umgebracht hat, ihrerseits umgebracht, um davor zu schützen. Eben um Leben möglich zu machen, um Leben zu schützen, um eine Person, die nicht jemanden mit Absicht umgebracht hat, also gemordet hat, um diese Person zu schützen, sollten diese drei Städte im ganzen Land eingerichtet werden. Sodass die Person, die das betraf, die jemand unabsichtlich umgebracht hat, die Person konnte dorthin fliehen. Vers 7, darum befehle ich dir, drei Städte sollst du dir aussondern. Und wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, wird er deinen Vätern, wie er deinen Vätern geschworen hat, um dir das ganze Land gibt, das er deinen Vätern zu geben gesagt hat, wenn du darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und alle Tage auf seinen Wegen gehst, dann sollst du dir noch drei Städte zu diesen dreien hinzufügen. Also auch zukünftig gedacht. falls das Land größer wird, falls das gesamte Land dem Volk Israel gegeben wird, so wie Gott es den Vätern versprochen hat, dann sollt ihr zu diesen drei Städten nochmal weitere drei Städte hinzufügen, um Leben zu schützen, damit nicht Blutrache geübt wird und Menschen getötet werden, die eigentlich sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Wenn man nochmal zurückblickt zu 4. Mose 35, wo das Thema schon mal aufkommt, da wird schon damals wurde von 6 Städten geredet, aber es waren 3 Städte jenseits des Jordan, dort wo sie jetzt sich momentan befanden, weil sie ja da Land eingenommen haben. Da sollten auch 3 Städte, solche 3 Zufluchtsstädte sein. Und jetzt für dann den Einzug in das Land Kanaan erinnert Mose sie daran, richtet diese 3 Städte ein. Spannend ist auch, wenn man jetzt 4. Mose 35 nochmal so liest, Vers 12, da heißt es, und die Städte sollen euch als Zuflucht vor dem Rächer dienen, damit der Totschläger nicht sterbe, bis er angesichts der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Das heißt, hier wird es noch deutlicher als jetzt in der Erinnerung des Mose, dass natürlich geprüft werden sollte, wenn sowas passiert, wenn jemand stirbt, dann soll schon ein Gericht prüfen, unter welchen Umständen das geschehen ist. Also wieder, gemeinsames Leben möglich zu machen, Leben zu gestalten, Leben zu schützen. Ich versuche mir das immer so vorzustellen, hier ist ein ganzes Volk, das über Jahrzehnte und Jahrhunderte dann in einem Land gelebt hat, in der sie dann versklavt wurden, ihnen ihre Rechte genommen wurden, ihre Möglichkeit, Gesellschaft zu gestalten, genommen wurde. Dieses Volk macht sich auf den Weg, um ein neues Land zu gründen, um eine Gesellschaft zu gründen und in dieser Gesellschaft leben zu können. Das ist ein enorm komplexes und diffiziles und sehr brüchiges oder fragiles Projekt. Ein Volk soll jetzt Verantwortung übernehmen. Und gerecht leben. Das ist ja das, was wir so in der letzten Episode gesehen haben, die wir gemeinsam gelesen haben, oder das, was Mose dem Volk gesagt hat. Nur nochmal zur Erinnerung, 5. Mose 16, Vers 20, der Gerechtigkeit, sagte da, nur der Gerechtigkeit sollst du nachjagen. Also eine gerechte Gesellschaft bauen. Das ist so das Ziel dieser Reise. Vers 10. Oder nochmal Vers 9, also dann sollst du dir noch 3 Städte zu diesen 3 hinzufügen. Vers 10, damit nicht unschuldiges Blut vergossen wird mitten in deinem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt. Also das ist das Thema, Leben schützen. Unschuldiges Blut darf nicht vergossen werden. Vers 11, wenn aber ein Mann seinen Nächsten hasst und ihm auflauert, und sich gegen ihn erhebt und ihn totschlägt, sodass er stirbt, und er flieht in eine dieser Städte, dann sollen die Ältesten seine Stadt hinsenden und ihn von dort holen und in der Hand des Bluträchers übergeben, dass er sterbe. Du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, sondern du sollst unschuldig vergossenes Blut aus Israel wegschaffen, damit es dir gut geht. Offensichtlich sagt Mose hier dem Volk, wenn aber einer wirklich absichtlich einen Menschen umgebracht hat, weil er ihn gehasst hat, wenn er ihn ermordet hat, diesen Menschen, dann sollte diese Person, die auch in die Stadt versuchen wird zu fliehen, um sich dort zu schützen, weil er sagt, das war aber unabsichtlich und ich habe das aus Versehen ist das passiert und ich habe keine Absicht gehabt, dann soll diese Person die Ältesten der Stadt hinsenden und diese Person von dort holen und diese Person soll sterben. Was jetzt uns als Leser, aus der Perspektive, aus der wir lesen, aus der Gesellschaft, aus der wir lesen, uns dennoch fremd vorkommt, weil in dem Land, in den meisten oder in vielen Ländern heutzutage die Todesstrafe nicht mehr durchgeführt wird. Offensichtlich etwas, was hier in diesem Kontext erlaubt wird. Wobei, für mich auch, wenn ich so die Texte lese, ich mich immer wieder frage, waren diese Texte ein Automatismus? Oder sprachen sie lediglich über etwas, was an sich eine Folge oder eine Konsequenz einer Tat wäre, also wenn jemand einen Menschen ermordet, dann wäre die Konsequenz, dass diese Person auch stirbt. Ist es aber dann so durchgeführt worden? Denn Gott selber, Gott selbst, schützt ja einen der ersten Mörder der Geschichte der Menschheit. Und wir machen jetzt mal einen ganz großen Bogen zurück auf die ersten Seiten der Bibel, und zwar 1. Mose Kapitel 4, die Geschichte von Kain und Abel. Zwei Brüder, und der eine erhebt sich und bringt seinen Bruder um. Und zwar nicht aus Versehen, sondern er tötet ihn absichtlich, aufgrund von Neid, Eifersucht, und bringt seinen Bruder um. Und Gott spricht Kain an. 4, Vers 9, und der Herr, 1. Mose 4, Vers 9, und der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte: Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, Gott: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Du kannst es nicht vertuschen, Kain. Du kannst nicht so tun, als hättest du nichts gemacht. Und nun verflucht seist du vom Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, solle dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du auf der Erde sein. Da sagte Kain zum Herrn: Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde, und es wird geschehen. Und jetzt kommt's: Jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Das ist genau dieses Thema. Diejenigen, die mich finden werden, die werden sagen: Das ist der Kain, der hat seinen Bruder umgebracht und ermordet. Wir werden ihn umbringen. Und interessant, dass Gott jetzt nicht sagt: Ja, so ist es. Das ist nun mal das Gesetz. Das muss jetzt eben durchgeführt werden. Dein Pech, das ist nun mal die Konsequenz. Hättest du es dir vorher überlegen müssen, und so weiter und so weiter. Sondern der Herr aber sprach zu ihm nicht so: Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Das heißt, Gott schützt Kain davor, dass Kain umgebracht wird, obwohl Kain ein Mörder ist. Das heißt, jetzt wieder zurück zu dem, was Mose dem Volk sagt. In der Tat, er sagt hier: Wenn ein Mann seinen Nächsten umbringt, ermordet, dann ist eigentlich er selber des Todes. Ob es aber so durchgeführt wird, das ist dann eine Frage des Einzelfalls. Weil Gott ist kein gnädig. Also ein Gesetz oder eine Konsequenz schließt eben Gnade oder ein konstruktiver Umgang mit dieser Situation nicht aus. Und das muss man immer sich vor Augen führen, wenn man diese Texte liest. Zudem ja, dass wir in einer anderen Kultur leben, in einer anderen Zeit, unter anderen Gesetzen und einer anderen Gesellschaftsform und so weiter. Es ist ja eine riesige Distanz zwischen uns und diesen Texten. Aber ich versuche für mich immer wieder, mich ihnen so zu nähern, mit einem gewissen Respekt, mit einer fragenden Haltung, und auch zu sehen, das gesamte Bild zu sehen und zu merken, Gott selbst handelt hier anders. Gott selbst ist derjenige, der den Kain gnädig gegenüber ist und ihn am Leben lässt. Diese Möglichkeit ist da auch noch enthalten. Wenn man das Ziel hat, Leben zu schützen, Leben zu gestalten und gemeinsames Leben möglich zu machen, obwohl Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen oder wie es besser gewesen wäre. Also ganz entscheidend, das wirklich vor Augen zu halten, denn sonst ist man, das merke ich an mir selber, als Leser dann blockiert und auch distanziert und fragt sich: Nee, das ist einfach, das geht gar nicht. Vers 14. Du sollst nicht die Grenze deines Nächsten verrücken, die die Vorfahren gezogen haben in deinem Erbteil, dass du erben wirst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen. Ja, manche Dinge sind für uns ganz selbstverständlich. Ist ja klar, Grenzen müssen beachtet werden. Grenzen, die gezogen wurden, die kann nicht jeder beliebig einfach in einer Nacht- und Nebelaktion dann verändern. Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde oder wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Also wieder, Leben möglich machen, Leben schützen. Kann nicht einfach einer sagen, schau, was der gemacht hat, und dann sagen alle, oh, das geht aber nicht, und schon gibt es Konsequenzen. Nee, nur auf Zweierzeugenaussage oder auf Dreierzeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, also man ist sich dessen bewusst, dass nicht alle Engel sind, lamm, fromm, und jeder meint nur das Gute. Es kann sein, dass ein falscher Zeuge aufkommt. Wie schützt man jetzt Menschen, wie schützt man jetzt Leben vor falschen Zeugen? Wie kann man denn der Gerechtigkeit nachjagen und ein gerechtes Miteinander hinbekommen? Vers 16, wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, höchste Autorität, vor die Priester und die Richter, die in jenen Tagen da sein werden, vor der Gerichtsbarkeit. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Man soll also prüfen, nicht naiv sein. Ja, alles, was Menschen sagen, ist schon wahr. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge? Hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt? Dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Das wird umgedreht. Wenn er sagt, er hat mir die Kühe gestohlen und es war nur eine Lüge, dann soll ihn genau die Konsequenz treffen, die er eigentlich seinem Bruder antun wollte, als Lüge über ihn oder als falsche Anschuldigung. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solch böse Sache in deiner Mitte begehen. Und du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand und Fuß um Fuß. Und das ist ja einer dieser Texte aus dem Alten Testament, die oft so zitiert werden, wo man sagt, so, das war das Gerechtigkeitsprinzip im Alten Testament. Das ist überhaupt nicht liebevoll gewesen, sondern alles eher getrieben von Strafe. Eigentlich in dem Fall ganz und gar nicht. Sondern hier geht es darum, dass jemand, der unschuldig ist, dass diese Person geschützt wird vor einem falschen Zeugen. Und das Prinzip dann hier auch wieder als Prinzip ihnen vor Augen geführt wird, wenn jemand ein falsches Zeugnis gibt, ein falscher Zeuge ist, falsche Anschuldigungen macht, dann sollte die Konsequenz sein, in dem Verhältnis, was die Person jetzt für Anschuldigungen macht, diese Konsequenz soll dann eben die Person, die ein falscher Zeuge ist, diese Person soll davon betroffen sein. Aber auch nicht mehr. Auch er soll ja letztendlich geschützt werden. Es geht um 500 Euro, dann muss er halt eben diese 500 Euro als Strafe auferlegt werden. Es geht um 500.000, dann eben die 500.000. Aber nicht dann maßlos. Es ist der Versuch, ein Maß zu finden, ein Miteinander zu finden. Und jeder, der menschliches Miteinander kennt, weiß, wie komplex es ist. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, in der Wohngemeinschaft, im Staat, im staatlichen Gefüge, miteinander. Wie das immer wieder das Ziel, Leben gestalten, Leben möglich machen. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Auch das ist eine Realität. Feinde sind eine Realität. Kriegssituation ist offenbar eine Realität. Auch ein Krieg, in dem man gegen seine Feinde aussieht, es wird jetzt hier nicht gesagt, wer hat den Krieg begonnen oder was waren die genauen Umstände, sondern eher ist das Thema, dann sollst du dich nicht fürchten, denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Und es soll geschehen, wenn ihr zum Kampf heranrückt, dann soll der Priester herantreten und zum Volk reden und zu ihnen sagen, höre Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde heran. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und ängstigt euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Auch das für uns in einer säkularen Gesellschaft ein fremder Gedanke, dass jetzt ein Priester oder ein geistlicher Vertreter nun dem Volk Mut zuspricht. Und ihnen sagt, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, ängstigt euch nicht. Und der auch sagt so, euer Gott ist mit euch auf diesem Weg und wird euch retten. Das ist aber kein Freifahrtschein dafür, dass Religion missbraucht wird, um Kriege zu führen und Gott jetzt instrumentalisiert wird, um einen Krieg zu führen. Denn es gab auch die Situation, als Gott dem Volk gesagt hat, ihr sollt nicht in den Krieg ziehen, denn ich bin nicht mit euch. Und sie sind trotzdem gezogen. Auch Mose erinnert das Volk an diese Situation. Und zwar in 5. Mose Kapitel 2. 5. Mose Kapitel 1. Da geht es um die Situation, als sie schon mal in das Land Kanaan einziehen sollten, 40 Jahre zuvor, aber das Volk nicht vertraut hat. Und dann Gott sagt, gut, dann zieht ihr nicht ein, 40 Jahre Wüstenwanderung, dann will das Volk doch einziehen und kämpfen. Und sie sagen, 5. Mose 1, Vers 41, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen nach allem, was der Herr, unser Gott, uns geboten hat. Und ihr gürtet ein jeder seine Waffen um und hieltet es für ein leichtes, ins Gebirge hinaufzuziehen. Da sprach der Herr zu mir, sprich zu ihnen, zieht nicht hinauf und kämpft nicht, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. So redete ich zu euch, aber ihr hörtet nicht und ihr wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn und handeltet vermessen und zogt in das Gebirge hinauf. Das heißt, es ist kein Freifahrtschein, jeden Konflikt oder jeden Krieg jetzt geistlich abzusägen und Gott zu instrumentalisieren, um diesen Krieg zu führen. Es ist lediglich so, dass Gott im Gespräch mit dem Volk ist, mit der gesamten Nation, etwas, was uns jetzt Jahrtausende später fremd vorkommt oder was wir nicht gewohnt sind. Und in diesem Gespräch kann der Priester oder der Vertreter Gottes mit dem Volk auch im Gespräch sein, auch in so einer schwierigen Situation, wenn man im Krieg ist und vor Feinden sozusagen die Feinde in der Überzahl sind. Auch hier, wie geht man mit so einer Situation um? Und die Aufseher sollen zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der ein neues Haus gebaut hat und es noch nicht eingeweiht hat? Hochspannende Frage. Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann es einweihe. Da bin ich überrascht. Und wer ist der Mann, der einen Weinberg gepflanzt hat und ihn noch nicht genutzt hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann ihn nutze. Und wer ist der Mann, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht zu sich genommen hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann sie nehme. Und die Aufseher sollen weiter zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Und es soll geschehen, wenn die Aufseher aufgehört haben, zum Volk zu reden, dann sollen sie Herr Oberste an die Spitze des Volkes stellen. Das heißt, die Aufseher, also zunächst mal spricht der Priester mit dem Volk und wendet sich an das Volk, dann die Aufseher und sagen, pass auf, es soll keiner in den Krieg ziehen, der nicht schon sein Leben sozusagen gelebt hat oder sein Haus verwendet hat, sein Weinberg, der nicht, wenn er geheiratet hat gerade oder sich verlobt hat, dann eben in den Krieg stirbt und die Ehe oder das gemeinsame Leben kommt nicht zustande. Und auch nicht die, die Angst haben. Und erst dann, wenn das alles geklärt ist, dann, Herr Oberste, und dann sollen sie in den Krieg ziehen. Auch spannend, Vers 10, wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr zunächst Frieden anbieten. Und es soll geschehen, wenn sie dir friedlich antwortet und dir öffnet, dann soll alles Volk, das sich darin befindet, dir zur Zwangsarbeit unterworfen werden und dir dienen. Und wenn sie nicht mit dir Frieden schließt, sondern Krieg mit dir führt, dann sollst du sie belagern. Auch hier Leben möglich machen, möglichst friedlich vorgehen. Tod vermeiden, Leid vermeiden. Und ich gehe jetzt nicht mehr jeden Vers durch, aber hochspannend, Vers 19, auch solche Dinge, wenn du eine Stadt viele Tage belagerst, um gegen sie zu kämpfen und sie einzunehmen, dann sollst du ihre Bäume nicht vernichten, indem du die Axt gegen sie schwingst, denn du kannst von ihnen essen. Du sollst sie nicht abhauen. Ist etwa der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mitbelagern werden sollte? Also, da spürt man so eine Ironie. Also, hack nicht wild alle Bäume um. Vor allem Bäume, von denen du dich ernähren kannst. Denn wenn die mal weg sind, sind sie weg und die wachsen nicht von heute auf morgen. Und nur weil du in einem fremden Land bist, heißt nicht, dass du einfach alles wild um dich schlägst. Also denk mit. Leben möglich machen. Leben schützen. Kapitel 21, und da gibt's jetzt, da gehe ich jetzt nicht mehr einzeln durch, sondern zoome mich so ein bisschen raus. Vielleicht können Sie dann das selber für sich dann nochmal lesen. Aber verschiedene Fälle oder Situationen werden beschrieben. Was ist, wenn man in ein Land kommt und jemand stirbt, wird tot aufgefunden, aber man weiß nicht, was damit passiert ist. Wie geht man damit als Gesellschaft um? Wie geht man damit als Volk um? Was macht man da, um eine Verantwortung zu übernehmen für die Situation, die da entstanden ist? Oder wie geht man mit weiblichen Gefangenen um? Ab Vers 10, Vers 15, Anweisungen zum Erstgeburtsrecht, wenn ein Mann zwei Frauen hat und die eine bevorzugt er gegenüber der anderen, dann darf er nicht einfach ihre Kinder bevorzugen. Das geht nicht. Auch da muss gerecht mit der Situation umgegangen werden. Wie geht es mit Bestrafung ungehorsamer Söhne? Was macht man da? Wie geht man mit so einer Situation um? Und schließlich auch so, wenn wirklich, jetzt so am Ende von Kapitel 21, wenn, ab Vers 22, 21 Vers 22, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht und er wird getötet und hängt an einem Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz hängen bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. So sollst du dein Land nicht unrein machen, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Verschiedenste Fälle, verschiedenste Situationen, die Mose hier aufbringt, aus den verschiedensten Lebensbereichen. Um immer wieder, zumindest so verstehe ich die Texte, auch wenn sie mir in manchen Dingen fremd sind und weit weg sind von meiner Lebensrealität, merke ich doch immer wieder, dass in diesen Beispielen oder in diesen Texten, in Moses Rede, genau das durchkommt, womit ich am Anfang begonnen habe. Nämlich gemeinsames Leben möglich zu machen, Leben zu schützen und Leben zu gestalten. Wohl wissentlich, dass man in einer komplexen Welt lebt. In der nächsten Glauben-Geschichten-Episode werden wir an dieser Stelle ansetzen und Mose zuhören und mit ihm weiteres durchdenken, damit Leben möglich wird. Viel Freude Ihnen beim Lesen und ich freue mich auf das nächste Mal hier auf dem Hope Channel.